Hallo und herzlich willkommen, liebe Extra-ETF-Community, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir haben mal wieder ein Dividendenrekordjahr gehabt. 1,75 Billionen US-Dollar gab es weltweit. Grund genug, sich vielleicht einmal Dividendenstrategien anzugucken. Das mache ich heute mit Martin Bechtloff, Vice President ETF Distribution bei Franklin Templeton. Und wir klären nicht nur die Frage, wie fern sich Dividenden-ETFs lohnen, sondern auch, ob ein ESG-Filter sinnvoll ist und wie Dividenden-ETFs für den Vermögensaufbau funktionieren können und eben nicht nur für Income-Strategien. Viel Spaß bei unserem Video.
So, bevor es jetzt aber in unser Gespräch geht, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Der neue Extra ETF Portfolio Tracker ist da, das perfekte Tool für alle, die ihr Vermögen nicht nur beobachten, sondern wirklich verstehen möchten. Egal, ob du mehrere Depots bei verschiedenen Brokern hast, wissen willst, wie viel Apple, Microsoft oder Tesla wirklich in deinen ETFs stecken oder du herausfinden möchtest, ob du unbewusst Klumpenrisiken hast, der Portfolio Tracker zeigt es dir. Visuell, datenbasiert und natürlich vollkommen intuitiv. Mit unserer einzigartigen X-Ray-Funktion, dem detaillierten Performance-Analysen, dem Dividendenkalender und der automatischen Synchronisierung deiner Depots hast du alles im Blick und das ganz ohne Excel-Chaos. Am besten probierst du den Extra-ETF-Portfolio-Manager direkt mal aus. Du kannst dich bei uns auf extraetf.com kostenlos anmelden und danach dein Vermögen wie ein Profi verwalten. Den Link und auch nochmal weitere Informationen zum Extra-ETF-Portfolio-Tracker, den findest du natürlich wie immer in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß und interessante Informationen in unserem heutigen Talk.
Ja, Martin, schön, dass du da bist. Wir wollen heute über Dividenden-ETF sprechen. Ich bin sehr gespannt. Ist ja auch immer ein Thema, was ja auch die Community ein bisschen spaltet. 1,75 Billionen US-Dollar. Wir haben einen Rekord global. Wollte eigentlich schon fast sagen, ist das Transferbudget der Premier League. Ist es dann aber dann doch nicht so ganz.
Oder Saudi-Arabien.
Oder Saudi-Arabien, genau, die ja auch vom Staatsfonds dann teilweise gefördert werden. 54 Milliarden Euro sind es in Europa gewesen jetzt dieses Jahr, Rekorde über Rekorde. Wie siehst du die Entwicklung bei den Dividendenauszahlungen?
Vielen lieben Dank, Jens, für die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Und um deine Frage zu beantworten, das ist Ausdruck meiner Meinung nach von der Situation der Aktiengesellschaften. Also die Aktiengesellschaften global in den USA, in Europa, in Asien, du hast gerade Europa und dann Deutschland noch angesprochen, auch hier Rekordausschüttungen. Das ist einfach Ausdruck dessen, dass es den Unternehmen, dass es den Aktiengesellschaften sehr gut geht, dass die Gewinne sprudeln, dass die sich deshalb dann auch leisten können, eben Rekorddividenden auszuschütten.
Sehr schön. Also du musst dich ja freuen, offenbar, ne? Denn die Dividenden-ETFs profitieren ja davon. Wie sieht's denn aus? Machen Anleger mit? Haben die Bock auf Dividenden-ETFs? Wie seht ihr das bei Franklin Templeton?
Also wir sehen grundsätzlich, dass viele Investoren, egal ob Privatinvestoren oder ob professionelle Investoren, häufig ein sogenanntes Dividendenbucket in ihrem Wertpapierdepot haben. Mhm. Das heißt, was meine ich mit Dividendenbucket? Das ist ein Portfoliobaustein, den sie halt für sogenanntes Income, das heißt für Dividendenstrategien dann eben vorgesehen haben. Manche packen das dann vielleicht auch noch in ihren Aktien-Exposure rein, also rechnen das den Aktien hinzu. Mhm. Es gibt aber auch professionelle Anleger, die nehmen das im Vergleich dann zu ihrem Anleihenportfolio vielleicht mit Blick auf die Coupons bei den Anleihen. Gibt ganz unterschiedliche Gründe. Also grundsätzlich sehen wir, dass über alle Zeiträume hinweg Dividendenstrategien schon beliebt sind. Das hat aber, wenn man sich die Flows anguckt, und zu denen kommen wir dann gleich bestimmt noch, hat das in letzter Zeit aber mal noch mehr an Beliebtheit gewonnen. Ich spreche natürlich jetzt über den Dividendenbereich. Das gilt also sowohl für globale Dividenden-ETFs als auch amerikanische Dividenden-ETFs als auch europäische Dividenden-ETFs. Und die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich, warum das jetzt gerade bei Privatanlegern und bei professionellen Anlegern an Beliebtheit gewonnen hat. Ein wichtiges Argument aus meiner Sicht ist bei den Privatanlegern, dass wir in einer anhaltenden Niedrigzinsphase sind. Ich weiß nicht, wie es du siehst, aber unsere Analysten sagen zumindest, dass die EZB wahrscheinlich in nächster Zeit erstmal ihre Zinsen nicht anheben wird. Mhm. Und ich bin heute Morgen, als ich hier nach München gekommen bin, habe ich mir nochmal bei meinen Banken das Tagesgeld angeschaut und ich kriege im Moment knapp 0,5 beziehungsweise 1% Zinsen darauf. Ja. Und wenn ich das mit den Dividendenrenditen vergleiche, dann fällt dies natürlich deutlich höher aus. Da sprechen wir je nach Ansatz, dazu kommen wir gleich noch, aber deutlich mehr, vielleicht 3-5% High Dividend schafft sogar noch mehr. Da schaffe ich dann auch mit den Dividenden aus, den Inflationsausgleich beispielsweise, was auch vielen Investoren sehr wichtig ist. Und wir haben dann aber auch noch ein wichtiges weiteres Argument, das ist der defensive Charakter von Dividendenstrategien, denn im Vergleich zu klassischen Aktienstrategien, Core-Strategien weisen Dividendenstrategien in der Regel eine niedrigere Volatilität aus. Mhm. Das heißt, sie haben einen Puffer, das ist dann eben die Ausschüttung. Dieser muss dann erstmal aufgebraucht werden, bevor ich dann ins Negative rutsche, vereinfacht formuliert. Und natürlich sind auch, wir sprechen hier über den Aktienbereich, Jens, in letzter Zeit, das ist ja auch wichtig, die Kursrendite, Aktienstrategien mit einem Dividendenfilter, Tilt, wie wir das nennen, haben sich auch aus Kurssicht sehr gut, sehr positiv entwickelt.
Da tut sich auch eine ganze Kaskade an Fragen auf, super interessante Themen. Dass Anleger und Anlegerinnen jetzt zu Dividenden-ETFs greifen, kann ich gut verstehen. Es ist immer so die Frage, weil du jetzt den Tagesgeldvergleich bemüht hast, ich kriege natürlich mehr Prozent, ist als jetzt auf dem Tagesgeld mit der Dividendenstrategie. Ja. Grundsätzlich aber trotzdem eine andere Herangehensweise, weil ich bin ja von der Unternehmensentwicklung abhängig und so kriege ich es dann ja halt mehr oder minder sicher jetzt bei der Bank. Aber so dieses, du wirst jetzt nicht mitmachen, sozusagen Dividenden sind der neue Zins oder der alte Zins oder sind besser als der Zins.
Es gibt manche.
Gab ja so dieses Narrativ, ne?
Ja, genau. Ich kann mich noch gut dran erinnern, als das die Marketing-Slogans waren und die clevere Marketing-Agenturen und Abteilungen bei den Asset-Managern dann eben genauso angepriesen haben, promoted haben. Ja, ja. Auf jeden Fall, ich kann mich noch gut dran erinnern an den Slogan, der Sparer ist tot, es lebe der Anleger. Ja, mit Blick auf dann eben die Aktienmärkte zum Beispiel oder die Rentenmärkte. Nein, es sind völlig unterschiedliche Assetklassen, muss man sagen. Das eine ist Cash oder Cash-Substitut, Barmittel. Und das andere sind natürlich Investments in Aktien. Die haben auch ganz andere Risikoprofile, muss man definitiv sagen. Die Motivation bei den Dividendenanlegern und bei Anlegern grundsätzlich in Deutschland, bei den Privatanlegern, zeigen Umfragen, ist die langfristige Vermögensbildung, der langfristige Anlagehorizont steht hier im Fokus. Und ganz wichtig, Thema Nummer eins und Sorge Nummer eins ist Vorsorge, Stichwort Rentenlücke auch. Ja, das bemerke ich bei mir auch selber im Freundes- und Bekanntenkreis. Das ist ganz häufig eine Motivation und die wollen sich dann über Dividenden langfristig betrachtet ein passives Einkommen aufbauen. Und ganz wichtig ist auch in dem Zusammenhang, die meisten Dividendeninvestoren, die nutzen die Dividenden dann gar nicht für den heutigen Konsum, sondern die reinvestieren den. Ja, okay. Das ist weit über 2/3 dieses Anteils, zeigen US-Umfragen. Die nutzen das nicht zum heutigen Konsum, sondern der Konsum liegt dann irgendwann in der Zukunft. Die fassen die Dividendenerträge nicht an, sondern legen die dann wieder an.
Ja, bin ich sehr gespannt, weil das ist ein sehr interessantes Thema mit, brauche ich einen Dividenden-ETF, der ausschüttet, dann habe ich die Dividende und dann, wie du schon sagst, wird sie ja gern präferiert wieder angelegt. Ja. Ist die Frage so, wie ist das jetzt, brauche ich da nicht einen Thesaurierer? Aber wir kommen darauf noch zu sprechen. Mhm. Was ich interessant finde, ist, inwiefern können wir das jetzt mit Zahlen unterlegen, dass die Anlegerinnen und Anleger tatsächlich dann zu Dividenden-ETFs greifen? Du hast hier eine Grafik uns einmal mitgebracht. Und zwar geht es um die kumulierten Nettozuflüsse in Dividendenstrategien. Mhm. Und da hat sich einiges getan.
Richtig. Und ist dann auch natürlich naheliegend die Frage, welche Dividendenstrategien haben besonders davon profitiert. Darüber hatten wir auch schon in unserer Vorbereitung gesprochen. Jens, sind es eher globale, europäische oder amerikanische Dividendenstrategien. Was wir sehen, ist, dass diese Zuflüsse von ETF-Investoren in alle Regionen zu beobachten sind oder Länder. Also bei den USA sprechen wir von einem Land, Europa oder dann eben global. Das sind die Region-ETFs. Und man muss ganz einfach sagen, dass bei diesem Kuchen, wenn wir uns das hier anschauen, dann sind das vor allem die globalen Dividendenstrategien. Mhm. Also nominal betrachtet liegen die meisten Assets under Management in den globalen Dividenden-ETFs. Und danach kommt dann die USA und danach kommt dann Europa. Was ganz interessant ist, aber aus meiner Sicht, ist, wenn man sich die relativen Flows anguckt, Zuflüsse. Das heißt, wenn wir das dann in Prozenten umrechnen und schauen, wie ist das Wachstum gewesen, dann haben in letzter Zeit vor allem die europäischen Dividenden-ETFs an Interesse gewonnen bei deutschen und europäischen ETF-Investoren.
Jetzt haben wir ja hier die Chart gerade gesehen mit den Zuflüssen. Hier geht es dann eben um die europäischen Dividendenstrategien und haben jetzt per Juli 2025 850 Millionen Zuflüsse. Also jetzt natürlich ein kurzer Zeitraum, aber da ist ja ein ordentlicher Sprung drin, ne?
Auf jeden Fall, genau diesen Sprung, den kann man hier auf dieser Chart vor allem zwischen März 25 und April 25 sehen. Gerade danach hat es dann enorm angezogen und ich glaube, das demonstriert dann gerade dieses aktuell stärkere Interesse nach Dividendenstrategien, von denen du ja auch gerade schon gesprochen hattest. Und in diesem Zeitraum fiel natürlich auch viel geopolitisches Risiko. Stichwort Donald Trump und sein Liberation Day, der große Tag, an dem er eben dann die globale Zollpolitik verkündet hatte. Das hatte zu massiv Volatilität an den Märkten und Verunsicherung geführt. Und wir haben gesehen dann eben, dass danach nochmal das Interesse bei Investoren nach diesem defensiven Charakter, den wir bei Dividendenstrategien beobachten, zugenommen hat.
Mhm. Deswegen, da ist es jetzt ja nicht so, also du hast es ja gerade ausgeführt, ne, es geht jetzt nicht nur um die Rekorde und die Leute dann gesagt haben, endlich, jetzt ist der fünfte Rekord in Folge, jetzt muss ich aber tatsächlich mal rein, sondern ne, Donald Trump hat sozusagen auch für die europäischen Dividendentitel den Turbo gezündet. Ne?
Ja. Auf jeden Fall, das beobachten wir tatsächlich auch nicht nur bei Dividendenstrategien. Also ich hatte gerade von dem relativen Wachstum gesprochen bei europäischen Dividenden-ETFs. Das sehen wir aber auch oder haben wir grundsätzlich auch bei europäischen Aktien-ETFs beobachtet. Das heißt, auch solche, die dann eben keinen Dividendenfilter drauf haben. Das ist klassischerweise vielleicht der MSCI Europe. Das kann der Eurostox 50 zum Beispiel sein. Mhm. Das sind teilweise dann aber auch DAX oder Schweizer Aktienindizes gewesen, die relativ betrachtet zu den Jahren und Zeiträumen davor betrachtet, an Interesse gewonnen haben. Die Gründe hierfür, Jens, die sind ganz unterschiedlich. Tatsächlich Volatilität ist ein Argument, was wir aber auch immer häufiger hören ist. Und wir sprechen ja nochmal gleich bestimmt etwas fundierter über europäische Dividenden. Aber was du daran schon mal schön sehen kannst, ist, dass Investoren zunehmend auch in Euro-Investments investieren. Okay. Der European Dividend ETF von uns zum Beispiel, der ist ja in Euro denominiert und hängt ganz stark am Euro, an der Währung dran. Das ist unsere eigene Währung. Und wenn ich später dann verkaufen muss oder zwischenzeitlich ins Depot gucke, kann ein sogenannter FX-Risiko, also das Währungsrisiko, mitunter wehtun, was wir jetzt lange Zeit auch beobachtet hatten bei globalen Aktienindizes. Warum? Weil der US-Dollar gegen den Euro abgewertet hat.
Was mich noch sehr interessiert, weil wir erleben, habe ich das Gefühl, momentan einen sehr neuralgischen Zeitpunkt der Entwicklung von Dividenden. Einerseits, du hast es schon gesagt, es gibt so ein bisschen so einen Favoritenwechsel. Man konzentriert sich auch mehr so auf europäische Unternehmen vielleicht auch. Und wie sieht das jetzt so auf sektoraler Ebene aus? Hat sich da vielleicht auch wir kommen ja gleich noch auf die Produkte zu sprechen, hat sich da vielleicht auch so ein kleiner Favoritenwechsel ergeben? Mehr Financials, weniger diese typischen Tabakaktien, Consumer Goods, Versorger und all diese Dinge. Ja. Hat sich da was getan?
Also wir sehen schon, dass zum Beispiel eben mit Blick auf Europa, wovon ich gerade gesprochen hatte, um da vielleicht mal dann auch direkt anzuknüpfen, dass bei europäischen Dividenden-ETFs, wenn wir zum Beispiel unseren nehmen, dass da der Finanzsektor sehr stark ins Gewicht fällt. Mitunter, je nach Dividenden-ETF, ist natürlich schwer, dann immer allgemeine Aussagen zu treffen, immer für eine komplette Peer Group, ein komplettes Segment. Aber zumindest sehen wir, dass da dieser Sektor ziemlich ziemlich stark gewichtet ist, Finanzwesen. Was aber interessant ist, dass es ein Trugschluss wäre, dann zu sagen, ja, der europäische Bankensektor, der muss stark sein. Wenn man dann genau in diesen Finanzsektor reinschaut, in den Bereich Financials, wie das dann immer die Plattform benennen, dann fällt auf, dass dahinter ganz häufig Versicherungen stecken. Mhm. So zum Beispiel auch in unserem europäischen Dividenden ETF und Index. Da hat dieser Sektor in letzter Zeit stark an Gewicht gewonnen. Und was man eben sieht, ist, dass der Bankensektor, der dann eben wiederum auch in diese Sektorallokation fällt, dass der ziemlich stabil ist, beziehungsweise teilweise sogar sinkend ist. Und ja, ich unterhalte mich tatsächlich immer seltener auch mit Investoren über das Thema Tabak. Mhm. Das ist nicht das große Thema bei den Dividendenstrategien. Zumindest ist das Feedback, was ich wahrnehme. ESG hat da natürlich auch viel mit reingespielt, mit Sicherheit, Jens. Es gibt viele ESG-Dividendenstrategien. Wir haben keinen ESG-Filter, also Nachhaltigkeitsfilter bei uns explizit in unserem Index drauf, aber wir haben ein gutes, überzeugendes MSCI ESG-Rating beispielsweise. Und okay. Sektorallokation, im Moment sprechen alle privaten Investoren dieser Tage über das Thema Rüstung, der Defense-Sektor. Tatsächlich hat er bei uns auch in letzter Zeit zugenommen. Wir haben hier in diesem Index, in dem ETF, einen der größten Rüstungskonzerne der Welt allokiert. Das ist ein britisches Unternehmen in dem Fall. Aber zur Länderallokation kommen wir später.
Ja. Wir können jetzt nicht über Einzeltitel reden, deswegen, aber unsere Zuschauerschaft kennt das schon. Aber ich will es nur noch mal eben sagen, deswegen, also wenn du dich da etwas verbiegst, du weißt natürlich, wie das Unternehmen heißt, aber wir können jetzt nicht über Einzeltitel reden. Das ist, sei noch einmal dort angefügt. Wenn wir uns jetzt nochmal die Werte angucken, wir müssen jetzt nicht Einzelwerte, wie gesagt, besprechen, ist es ja immer so, wenn ich mir einen, sage ich jetzt mal, konventionellen Welt-ETF anschaue, habe ich immer einen sehr hohen US-Anteil und ich habe sehr viel Tech da drin. Kann ich jetzt mit dem Dividendensegment auch auf lange Sicht dagegen überhaupt ankommen, wenn, also performance-seitig und ist das so eine alles überstrahlende Wachstumsstory und da können Dividendenstrategien nicht gegen an.
Ja, gute Frage. Dieses Gegeneinander antreten. Tatsächlich sehe ich das draußen bei Investoren, egal ob Privatinvestoren oder professionelle Investoren, seltener. Weil ich glaube, jedem Investor ist klar, dass ich ja diversifiziert sein muss. Mhm. Und dieser Vergleich, der würde sich ja dann auch, wenn man ehrlich ist, nicht nur aufdrängen, Dividendenstrategie gegenüber vielleicht US-Aktien, einem reinen US-Aktien-ETF oder einem NASDAQ vielleicht ETF oder vielleicht einem reinen Technologie-ETF. Weil wenn wir danach gehen, Jens, dann müssten ja alle Flows und alle Gelder mit Blick vielleicht auf die letzten Jahre genau hier reingeflossen sein. Aber das kann natürlich auch wehtun, weil ich möchte hier explizit auch auf die Risiken hinweisen. Mhm. Wir haben das zum Beispiel auch im ersten Halbjahr diesen Jahres ganz gut gesehen. Da sind nämlich gerade dann auch diese Titel unter Wasser, unter Druck geraten. Und interessant ist, wenn wir über US-Aktien sprechen, da meinen wir häufig die Magnificent Seven dieser Tage beim Performance-Beitrag. Ja. Und dann eben die Tech-Werte. Die hatten eine unglaubliche Hohes, eine unglaubliche Rallye in den letzten Jahren gesehen. Wird das so weitergehen? Wir sind ziemlich bullisch und optimistisch für die Themen, zum Beispiel künstliche Intelligenz, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz ist es, wie gesagt, mit Blick, ich hatte gerade das Währungsrisiko beim US-Dollar angesprochen, ich hatte gerade das erste Halbjahr angesprochen, wo diese Big Techs auch unter Druck geraten waren, ist es natürlich trotzdem wichtig, dass ich als Investor breit diversifiziert bin, über Währungen, über Sektoren, über Länder, über Unternehmen hinweg. Ja. Wie gesagt, ich kann den Vergleich sonst auch machen, Aktien versus Anleihen oder andere Asset-Klassen. Tatsächlich sehe ich das seltener und vielleicht, um deine Frage noch damit abzuschließen, Performance Sales, das ist klar, da gucken die Investoren sehr gerne drauf. Wenn wir uns vielleicht das mal in Zahlen anschauen, dann hat der globale Aktienindex, der Acqui, der auch die Schwellenländer beinhaltet.
Der auch eure Benchmark ist, ne?
Genau, der unsere Benchmark ist bei unserem globalen Dividenden-ETF, bei vielen anderen Wettbewerbern auch. Und den vergleicht, also unseren mit dem Dividendenfilter drauf, ein Dividendenindex, und den vergleiche mit der Benchmark ohne diesen Dividendenfilter, dann werde ich feststellen, dass ich über die letzten 5 Jahre tatsächlich mit dem Dividendenfilter aus Sicht der Performance besser gefahren bin. Mhm. Das ist eine klare Aussage. Also ich hatte das nicht dann zulasten der Performance, dieses Investment. Und wenn wir uns das zum Beispiel auf europäischer Ebene angucken, ich hatte ja häufiger den Europe Dividend Index und unseren ETF schon angerissen, dann hatten wir hier über die letzten 5 Jahre sogar eine über 10%ige Outperformance. Der Dividendenfilterindex gegenüber dem Nicht-Dividenden-Index bei, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weniger Volatilität. Also hatte ich als Investor von einer höheren Sharpe-Ratio, einer höheren oder einer besseren risikoadjustierten Performance profitiert.
Also, vielleicht kannst du Sharpe-Ratio nochmal eben kurz anreißen und nochmal erklären für die Zuschauer, die sie vielleicht nicht kennen.
Genau, also die Sharpe-Ratio schaut sich dann eben hier in dem Fall dann den Return an, im Verhältnis vereinfacht ausgedrückt zum eingegangenen Risiko. Mhm.
Jetzt wollen wir uns die Produkte tatsächlich mal angucken. Wir haben jetzt hier eine Grafik vorbereitet. Wir sprechen halt, um natürlich auch zu klären, wobei sprechen die beiden da eigentlich die ganze Zeit, von Franklin Templeton. Gibt es einmal ein European Quality Dividend ETF, das gleiche nochmal als globales Portfolio und was worüber wir auch noch sprechen wollen, ist der Franklin US Dividend Tilt ETF. Jetzt hast du schon so ein bisschen angerissen, okay, wie haben die sich entwickelt, auch gegenüber jetzt zu diesen Standard-Benchmarks. Jetzt haben wir diese großen Zuflüsse auch, wenn wir uns jetzt das AOM, also die Fondsvolumina anschauen, so groß sind die ja gar nicht. Profitiert ihr gar nicht von den großen Zuflüssen?
Also tatsächlich hängt es immer dann von der Zeitraumbetrachtung an. Wir haben jetzt in unserem europäischen Dividenden-ETF knapp 500 Millionen in US-Dollar gerechnet an ETF-Volumen. Das ist für einen europäischen Dividenden-ETF schon ziemlich viel. Also innerhalb dieser Peer Group, wie es so schön heißt, innerhalb dieser Vergleichsgruppe sind wir damit schon einer der größten Dividenden-ETFs. Und auf globaler Ebene, wenn du den globalen Dividenden-ETF anschaust, ja, dann hängt es natürlich immer davon ab, womit ich das vergleiche. Es gibt deutlich größere Dividenden-ETFs, es gibt deutlich kleinere. Was mir ganz wichtig ist an der Stelle, Jens, wir investieren ja am Ende des Tages in liquide Aktiengesellschaften. Mhm. Also als Investor bin ich hier nicht in irgendwelche, um es ganz klar zu formulieren, in irgendwelche exotischen Aktien investiert, die vielleicht, wenn ich kaufen oder verkaufen will, Probleme bereiten können. Insofern stelle ich vielleicht hier gerade mal in Frage, wie wichtig es dann ist, hier an der Stelle da drauf zu schauen. Aber wir sind auch bei dem globalen Dividenden-ETF bei einer knappen 100 Millionen US-Dollar gerechnet. Das ist schon eine ziemlich gute Größe für einen ETF-Anbieter, um davon leben zu können. Genau. Ja. Und wie gesagt, es ist immer eine Frage davon, womit vergleiche ich das? Wenn ich das mit dem MSCI World ETF vielleicht vergleiche, von Wettbewerbern, wo große Milliardenbeträge drin stecken, dann fällt das vielleicht etwas kleiner ins Gewicht. Was wir aber sehen, ist, dass wir zum Beispiel in diesen ETFs im laufenden Jahr, gerade auch aus Deutschland, erfreuliche Zuflüsse beobachtet haben.
Mhm. Genau, und der Franklin US Dividend Tilt, der ist ja noch recht jung, also da sind die 3 Millionen dann noch verziehen. Ne? Der wird ja noch wachsen und wird dann groß und
absolut
wird dann irgendwann laufen. Genau, so der Wunsch. Was mich noch interessiert, wir haben ja gerade das Thema auch schon so ein bisschen angesprochen, Performance und wie funktionieren die Dividendenstrategien jetzt im Vergleich zu den Benchmarks. Wie funktionieren die denn jetzt, sage ich mal, in so Krisenszenarien oder in so bestimmten Phasen? Haben wir auch schon, oder hast du was vorbereitet? Das fand ich ganz interessant, was Dividende für Investoren dann tun kann.
Genau, ich hatte ja schon angerissen, dass eine der Hauptmotive von Investoren ist, dass Dividendenbausteine eben ein defensiven Charakter haben. Wenn ich mir das zum Beispiel gegenüber den, wie gesagt, Benchmarks, Indizes angucke, dann habe ich je nach Zeitraum weniger Volatilität. Und was man hier auf dieser Grafik ganz schön, finde ich, sehen kann, ist, wir haben hier einmal in dem MSCI Europe, um beim Beispiel europäische Aktien zu bleiben, haben wir einmal die Nettorendite dargestellt in der orangenen Farbe für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns jetzt gerade zusehen. Und die setzt sich eben zusammen aus der Kursrendite und den Dividendenerträgen. Und wenn wir uns mal den Zeitraum in den 90er Jahren anschauen, 1990 und bis 99, dann fällt auf, dass die Gesamtrendite, die Nettorendite vor allem dank der Kursrendite zustande gekommen ist. Mhm. Und was danach passiert ist, glaube ich, weiß jeder. Wir hatten einmal Anfang der Jahrtausender das Platzen der sogenannten Dotcom-Blase, genau, Tech-Blase. Dann hatten wir 2007, 2008 das Platzen der globalen Finanzkrise und Immobilienkrise, ganz genau. Und in diesem Zeitraum, wo die Märkte unter Druck geraten sind und die Volatilität und die sogenannten Maximum Drawdowns sehr massiv waren, kann man hier beobachten, dass mithilfe der Dividendenerträge die Kursrenditen oder in dem Fall dann Verluste, negativen Renditen, dass die halbiert wurden. Also wir sehen, dass dieser, mehr als halbiert wurden sogar, dass dieser defensive Charakter hier in diesen volatilen Phasen historisch dann ablesbar ist. Und dann eben, deshalb habe ich vorhin auch von diesem Puffer gesprochen. Ja. Und den hatten wir, wie gesagt, 2000 bis 2009 ganz gut gesehen. Danach 2010 bis 2019 hatte sich das die Waage gehalten, jetzt auch mehr oder weniger zuletzt in den letzten Jahren seit Corona, aber auch in Corona, beziehungsweise jetzt zuletzt auch wieder unter Trump 2.0, wenn du so willst, und dem Liberation Day, wo auch die Volatilität wieder hochgegangen ist, hatte man auch hier wieder gesehen, dass dann eben dieser defensive Charakter sich ausgezahlt hat, wenn ich mir die Gesamtrendite anschaue. Aber wenn wir natürlich das vergleichen mit der Hohes der letzten Jahre und Jahrzehnte, der Tech-Rally und je nach Indexvergleiche, dann haben es vielleicht mitunter diese defensiveren Strategien etwas schwieriger mit Blick auf die Performance.
Finde ich ganz interessant. Also du sagst ja gerade, ne, es ist, hat so eine Pufferfunktion, die Dividende. Und es gibt ja auch so eine Umfrage unter Finanzvorständen. Ich weiß nicht, wo sie durchgeführt wurde, in den USA oder Deutschland. Ich meine, es wäre USA gewesen, dass die Finanzvorstände gesagt haben, ja, ich will die Dividende gar nicht kürzen. Denn es ist ja auch so ein Imageproblem dann. Ne? Wenn man dann einmal sagt, wir kürzen die Dividende oder wir behalten sie auf dem gleichen Niveau, dann wird es für das Unternehmen schwierig. Deswegen ist das Unternehmen immer so darauf bedacht, okay, wir zahlen aus, ja, und dadurch hast du so ein gewisses, ja, so einen gewissen Floor und kannst halt Verluste halt eben abpuffern. Und ich fand es sehr interessant, wie groß dieser Beitrag ist. Und da schließt sich prinzipiell ja auch schon die nächste Grafik an. Genau. Du hast was vorbereitet, den Performance-Beitrag von Dividenden am MSCI Europe.
Richtig, genau. Also auch hier wieder europäische Aktien, um dabei vielleicht einfach mal auch zu bleiben. Und wir haben das knapp vor der Jahrtausendwende hier jetzt abgetragen, diesen Chart. Und wenn wir uns anschauen, du hättest Anfang 99 knapp 100 Euro. Damals gab es natürlich den Euro noch nicht, Jens. Mhm. Aber wenn du damals fiktiv 100 Euro investiert hättest in den MSCI Europe und dir das jetzt zuletzt, also Mitte 2025 anschaust, dann hättest du aus diesen 100 Euro knapp 256 Euro gemacht. Genau, und wir sehen also, dass du aus diesen 100 Euro, die du dann Anfang 99 hattest, jetzt zuletzt Mitte 2025 356 Euro gemacht hättest, während du 179 Euro gehabt hättest, wenn du dann eben auf diese Wiederanlage der Dividenden im MSCI Europe verzichtet hättest. Also wir sehen hier, dass die Dividendenbeiträge über einen sehr langen Zeitraum, das gilt natürlich dann auch für Indizes, die nicht einen reinen Dividendenfilter haben, um das ganz klar zu machen, nicht, dass hier ein falsches Bild entsteht, dass aber 69%, weit über die Hälfte, eben auf diese Dividendenerträge zurückzuführen
ist. Wirklich stark, ist ja auch sehr interessant. Ne? Das führen sich, glaube ich, speziell Anlegerinnen und Anleger in Deutschland ja nicht vor Augen, weil in den Nachrichten kriege ich dann ja auch immer den Performance-DAX gezeigt, also mit den Dividenden, ja, während im Rest der Welt ja überall der Kurschart dann immer gezeigt wird. Genau. Und hier der Performance-Beitrag, wie gesagt, das ist der MSCI Europe, 69%. Ich habe, glaube ich, noch mal eine andere Zahl irgendwo gesehen, das über 40 Jahre sogar. Mhm. Also der Beitrag ist ein bisschen geringer, aber trotzdem ein Performance-Beitrag von 40% hat geleistet, wird allein durch die Dividenden. Also wirklich ein großer Anteil nehmen die Dividenden da ein. Wenn wir jetzt einmal auf die Strategien und noch einmal auf die Produkte zu sprechen kommen. Ne? Viele Dividendenstrategien orientieren sich ja an diesen Aristocrats, wie es so schön heißt. Wodurch unterscheidet sich jetzt die Franklin Templeton Produktpalette beziehungsweise diese drei ETFs, die wir jetzt gerade gesehen haben, davon?
Wir bleiben vielleicht mal bei Europa und global. Das sind die, die einen Qualitätsfilter haben, um das ganz klar zu strukturieren. Die haben wie die Aristokraten auch einen Dividendenfilter. Also beide Strategien nehmen sich nichts, die zielen also gegenüber der Benchmark auf eine höhere Dividendenrendite ab. Mhm. Die schnappen sich beide ein Ausgangsuniversum. Das können globale Aktien sein, das kann vielleicht der MSCI World sein, das kann der ACWI sein, ACWI, inklusive dann der Schwellenländer, das kann der MSCI Europe sein. Und dann geht man hin als ETF-Anbieter, als Fondsmanager und kreist diesen Kreis der Unternehmen, die es am Ende ins Portfolio schaffen, ein. Es gibt dann einen Filter. Und die Aristokraten, die haben einen Filter drauf, der zielt dann eben insbesondere auf den Dividendenfaktor ab. Und zwar müssen über die letzten Jahre, Jahrzehnte bei den Aristokraten stetige Dividendenausschüttung zu beobachten gewesen sein. Sonst schaffen die es nicht dann eben in diesen Index. Ja. Wir haben bei uns in diesen Dividendenindizes auch einen Dividendenfilter drauf, um es mal ganz kurz plastisch zu machen. Wir müssen gegenüber der Benchmark 20% bessere Dividendenrendite haben und in den letzten 5 Jahren müssen wir auch mindestens 4-mal stetige oder gleichbleibende Dividendenerträge oder Ausschüttung gesehen haben bei den Aktiengesellschaften, dann schaffen die es rein. Das ist der sogenannte Dividendenfilter. Mhm. Wenn wir uns dann die Qualitätsindizes angucken, gehen die noch einen Schritt weiter. Das ist die zweite Stufe. Und da ist Franklin Templeton nebenbei bemerkt, den ist auch nicht der einzige Anbieter draußen. Es ist ein etablierter Filter, nur die Definition von dem Filter ist ein bisschen anders. Geht man hin, nimmt dieses eingeschränkte Universum, was ich also schon gefiltert habe, um die Dividendenkomponente und gebe den Aktiengesellschaften, die da drin dann noch bleiben, für den Qualitätsfilter, mag dem einen oder anderen vielleicht von Smart Beta Indizes ein Begriff sein. Und gibt dann den Aktiengesellschaften ein Scoring dafür, so machen wir es bei Franklin Templeton. Und dann kommen am Ende solche Aktiengesellschaften dann in den finalen Index rein, die hier überzeugen können, die ja ein gutes, überdurchschnittliches Scoring aufweisen gegenüber denen, die es dann eben nicht geschafft haben, in puncto, was meine ich damit, Verschuldungsgrad, Gewinnwachstum, Rendite auf die eingegangenen Investitionen. Und wichtig ist dann eben nicht, oder die Idee, um es ganz einfach zusammenzufassen, ist, was unterscheidet das? Diese Dividendenstrategien haben zum Ziel, dass die Ausschüttung nicht aus der Unternehmenssubstanz gezahlt werden, sich finanzieren, sondern eben aus den Cashflows, die die Unternehmen erzielen. Weil ich will ja, dass dem Unternehmen nicht die Substanz mit Blick nach vorne entzogen wird. Weil wie gesagt, hier ist der Sweet Spot dieser Strategien, dass ich sage, ich möchte eine schöne Dividendenrendite haben und auf der anderen Seite möchte ich aber dann halt auch noch die Dividendenkomponente haben.
Ja, super wichtig auf jeden Fall, ne, dass eben nicht zu viel vom Gewinn ausgeschüttet wird. Du sagst es gerade, nicht aus der Substanz, ne, also nicht über den Gewinn halt hinaus und aus den Rücklagen dann des Unternehmens dann bezahlen, spielt jetzt schon natürlich logischerweise rein in den Dividendenfilter. Du hast jetzt schon ein Kriterium genannt. Gibt es weitere Kriterien jetzt bei dem Dividendenfilter? Also gibt es beispielsweise, orientiert euch an eine Ausschüttungsquote oder so? Was zeichnet den Filter noch aus?
Also was wir zum Beispiel bei unserem US-Dividend-ETF dann zum Beispiel wieder machen ist, um jetzt vielleicht nochmal ein anderes Land oder Region zu nehmen, US-Aktien sind in Europa bei europäischen ETF-Investoren die beliebteste Asset-Klasse, um es ganz klar zu sagen. Wie machen wir das da zum Vergleich? Wir achten darauf, dass gegenüber der Benchmark, also dem US-Aktien-Index, dem Mutterindex, dass hier ein niedriger Tracking Error ist. Das heißt, mit anderen Worten, vereinfacht ausgedrückt, dass die Abweichung gegenüber dem Mutterindex nicht zu groß ist. Weil wir hier dann eben sagen, wir möchten hier noch noch genauer dann eben das Kurspotenzial, die Kurskomponente von dem Mutterindex nehmen und gegenüber der Benchmark auch hier, wenn wir das jetzt über die letzten 5 Jahre uns anschauen, auf Indexebene 20-prozentige Verbesserung haben auf der Dividendenseite gegen Dividendenrendite gegenüber dem Index. Also das ist dann aber nochmal näher dran bei den Bewegungen dieses Index oder des ETFs gegenüber dem Mutterindex als vielleicht bei klassischen Dividendenstrategien.
Jetzt sind wir schon einmal auf den Dividendenfilter zu sprechen gekommen. Seid ihr einfach strenger als der Wettbewerb, dass jetzt bei euch dann auf globaler Ebene nur 102 Unternehmen dann übrig bleiben und auf europäischer Ebene sind es ja 50?
Genau.
Oder was ist da los?
Genau, also tatsächlich, wenn du es gerade mit dem globalen, mit dem europäischen Mutterindex Benchmark vergleichst, dann haben wir hier tatsächlich ziemlich konzentrierte Portfolios drin, auf jeden Fall. Das ist hier dann die Idee, wir hatten ja gerade über Filter gesprochen, in dem Indexdesign, also wir haben ja einen Index, den wir dann zur Abbildung von für unseren ETF nutzen. Das ist tatsächlich nochmal eine andere Komponente, ein weiterer Filter. Und zwar nehmen wir am Ende dann nur solche Qualitätsunternehmen, von denen ich ja gerade gesprochen hatte, die besten Qualitätsscorings oder Resultate vereinfacht ausgedrückt aufweisen. Bei dem europäischen Dividenden-ETF sind es dann am Ende eben die angesprochenen von dir 50. Und bei dem globalen schaffen es dann am Ende nur 100 rein. Ja, damit sind wir dann schon, wenn du so willst, konzentriert. Auf der anderen Seite ist natürlich deshalb auch einer der Gründe, warum wir dann bei der Länderallokation etwas breiter diversifiziert sind gegenüber vielleicht Wettbewerbern, also Europa komplett machen, nicht nur Eurozone oder global inklusive Schwellenländer.
Wie sieht das denn aus? Wie habt ihr denn performance-seitig jetzt, wenn wir beispielsweise einen Quality-Ansatz, also Quality-Dividend-Ansatz mit einem High-Dividend-Ansatz vergleichen? Wie sieht das performance-seitig aus?
Ja, also du sprichst natürlich da auch indirekt die Dividendenkomponente an, die bei einem High-Dividend-Ansatz in der Regel, so würde ich es übersetzen und verstehen, dass die maximiert wird. Also die ist für die Investoren dann gedacht, die nach einer Maximierung und höheren Dividendenrendite streben als vielleicht dann bei diesem Quality-Dividend-Ansatz. Das fällt je nach Asset-Klasse, also Region und Land, mal stärker, mal weniger aus und ist schwierig zu pauschalisieren. Aber du hast jetzt hier konkret nach der Performance gefragt. Wenn man sich unseren Quality Dividend Index anschaut für europäische Aktien und den mal vergleicht mit einem europäischen High Dividend Index, dann fällt auf, dass über die letzten 5 Jahre beide performance-technisch mehr oder weniger auf einem Niveau waren. Also es ist immer eine stichtagsbezogene Betrachtung, ja, wissen wir beide, bei Wertentwicklungen und auch bei Risiken, also Volatilitäten. Über die letzten 5 Jahre kann ich sagen, war beides auf einem Level.
Auch interessant, ne? Also eigentlich kann man sich das sparen mit dem, man soll es sich verallgemeinern, schon klar, aber es ist so witzig dann das zu sehen, dass ich dann dieses High-Dividend und dieses ewige Maximieren und alles rausholen. Und es gibt ja super viele Kritiker auch von diesen High-Dividend-Ansätzen,
dass dann eben
nämlich genau das eintritt, was du ja auch gerade angefeatured hast, dass eben aus der, beispielsweise auch bei der, aus der Substanz dann bezahlt wird, ne? Und wenn ich dann performance-seitig eventuell gar nicht so ein großes Plus dann raushole, dann kann ich ja bei Quality sozusagen bleiben.
Auf jeden Fall. Ich glaube, am Ende des Tages ist wichtig für den Investor die Gesamtrendite. Gerade bei denjenigen, die dann natürlich einen langfristigen Anlagehorizont haben, da kann ich auch mal die Kursschwankungen zwischendurch vielleicht etwas besser aushalten. Wir sprechen ja am Ende des Tages natürlich über alle Anleger und da gibt es natürlich auch solche, die vielleicht taktisch kurzfristig investiert sind, die das Geld dann vielleicht doch zweckgebunden dann benötigen für Stichwort Auto, Ausbildung, was auch immer. Oder ich habe professionelle Investoren und die machen vielleicht mitunter eine sogenannte Tactical Asset Allocation und wollen dann vielleicht kurzfristig ihr Geld irgendwo oder bis mittelfristig investieren. Und diese Strategien haben dann aber mitunter vielleicht dann kommt es auf die Details drauf an, vielleicht schon je nach Index und Anlagehorizont ein unterschiedliches Risikorenditeprofil.
Worauf ich jetzt noch zu sprechen kommen möchte, und das fand ich halt wirklich sehr, sehr interessant, dass ja, also wir haben schon über den Favoritenwechsel in aller An- und Abführung gesprochen. Andere Unternehmen rücken etwas in den Vordergrund, andere Sektoren rücken in den Vordergrund. Aber auch länderseitig gibt es so einen kleinen Shift. Und jetzt hatten wir gesagt, okay, warum habt ihr eigentlich so einen relativ breiten Ansatz? Ne? Dass jetzt gesagt wird, wir nehmen komplett Europa als Kontinent und wir nehmen jetzt nicht beispielsweise nur die Eurozone. Oder ich nehme einen globalen Ansatz, inklusive Emerging Markets und so weiter und so fort. Und es gibt einen sehr guten Grund und den hast du auch in einer Grafik festgehalten. Und zwar haben wir jetzt hier einmal die Dividendenrenditen der einzelnen europäischen Länder. Und dann wird nämlich auch schnell klar, warum man die Eurozone vielleicht da nicht rauslösen sollte.
Auf jeden Fall. Genau. Und zwar, wir sprechen hier die ganze Zeit über Ausschüttungen und Dividenden. Und da fällt auf, dass im internationalen Kontext grundsätzlich die Europäer hier positiv auffallen. Also egal, wir haben hier einmal für Sie zu Hause, für euch zu Hause, für dich, Jens, dann das Absolut. In einer Grafik eben aufbereitet. Und hier haben wir eben dann eine Landkarte, die umfasst natürlich nicht die komplette Welt, ist klar. Aber hier fällt doch, denke ich, auf, dass egal, ob wir Deutschland nehmen oder vielleicht auch Schweden, die im europäischen Kontext etwas weniger Ausschüttung haben, aber immer noch höhere Ausschüttungen haben als zum Beispiel, wenn wir es vergleichen mit Aktiengesellschaften aus den USA oder auch Japan. Und selbst Japaner haben schon höhere Ausschüttungen gegenüber den Amerikanern. Und innerhalb von Europa, gucken wir uns das Nachbarland Österreich an, da sind die Ausschüttungen nochmal höher, die Dividendenrenditen nochmal höher. Oder wenn wir es zum Beispiel dann auch mit Großbritannien vergleichen, in den Nordics, Schweden und Finnland oder beziehungsweise Norwegen und Finnland, da sind dann die Dividendenrenditen nochmal höher. Und wenn man sich unseren europäischen Aktien-Dividenden-Index und ETF mal anschaut, fällt dann eben hier auf, dass Großbritannien, von denen ich gerade gesprochen habe, aber auch unser Nachbarland, die Schweiz, dass die größten Ländergewichte ausmachen. Und zwar zusammengenommen über 30%. Das ist, glaube ich, schon ganz interessant im internationalen Kontext und zeigt dann eben auch, dass es sich dann lohnen kann, vielleicht nicht auf einen Eurozonen-Dividendenindex zu gehen, weil ich dann natürlich mit Großbritannien und Schweiz über diesen ganzheitlichen europäischen Index nochmal eine andere Möglichkeit habe. Übrigens, ja, ich hatte auch das Währungsrisiko vorhin angesprochen, mit Blick auf Schweizer Franken vielleicht oder britisches Pfund.
Genau, oder Norwegen Krone jetzt auch in dem Fall. Ja, genau. Aber vollkommen richtig, genau. Wir haben jetzt einen Dividenden-ETF von Franklin Templeton so ein bisschen außen vor gelassen. Darauf wollen wir natürlich noch zu sprechen kommen. Und zwar der Franklin US Dividend Tilt. Was hat es denn damit auf sich? Also der ist super günstig, hat aber auch nicht die größte Dividendenrendite. Was ist da los?
Genau. Ein bisschen ketzerisch gefragt, ein bisschen ketzerisch geantwortet. Er ist eigentlich kein richtiger Dividenden-ETF. Er strebt keine hohe Dividendenrendite an. Es ist keine Maximierung der Dividendenrendite. Es ist alles aber bei Weitem kein sogenannter High-Dividend-Index oder ETF, wenn man sich die Dividendenrendite hier anschaut. Ja, richtig ist, dass wir gegenüber dem Mutterindex, gegenüber dem breiten amerikanischen Aktienindex, dass wir hier eine höhere Dividendenrendite anstreben. Die liegt im Moment bei knapp 1,8%. Du siehst hier auf dieser Grafik ja die 1,2% in den USA dargestellt. Das heißt, wir haben natürlich gegenüber der Benchmark, dem amerikanischen Aktienuniversum, natürlich schon eine höhere Dividendenrendite. Wir streben hier aber keine deutliche Abweichung an, das ist ganz klar. Und hier ist auch das Stichwort Abweichung, denn diese Dividendenidee oder dieser Index und der ETF ist eher dafür gedacht, dass ich dann für Investoren im sogenannten Sweet Spot bin, zwischen, ich habe mein traditionelles US-Aktien-Exposure, ne, das ist wie gesagt für europäische ETF-Investoren das Nonplusultra, die größte Allokation im Portfolio. Ne, wenn wir uns MSCI USA oder S&P 500 angucken, da möchte ich eine geringe Abweichung haben, um nochmal von vorhin das von mir angesprochene Buzzword-Tracking-Error rauszuholen. Also ich bin sehr nah dran bei der Entwicklung dann an meinem Core-amerikanischen Aktienindex, möchte aber dann halt mit Blick dann eben auf die traditionell niedrige amerikanische Dividendenrendite trotzdem noch etwas mehr haben. Genau. Wenn wir über Margen sprechen, am Ende sprechen wir bei den Total Expense Ratios über unsere Margen. Bei den ETF-Anbietern hast du es gerade schon angesprochen. Auch hier bin ich wieder in diesem sogenannten Sweet Spot. Das heißt, ich habe natürlich traditionelle US-Aktienindizes und ETFs, die vielleicht sogar noch einen Ticken günstiger sind. Und die US-Dividenden-ETFs, die dann eine Maximierung der Dividendenrendite anstreben, sind dann deutlich teurer. Und wir müssen natürlich in diesem ETF uns irgendwo dazwischen positionieren und klar ist, dass die angesprochenen 14 Basispunkte TER, also 0,14% Total Expense Ratio per annum, von uns auch eine Ansage sind, weil wir damit Marktanteile gewinnen wollen.
Wie ist es eigentlich, wir haben jetzt schon über Filter gesprochen, ich wollte noch einmal kurz darauf zurückkommen. Hier sind ja keine harten ESG-Filter drauf, beziehungsweise ja gar nicht. Rüstung ist ja auch drin und Energie ja auch und fossile Brennstoffe. Habt ihr von Franklin Templeton auch welche mit ESG-Filter?
Nein.
Nein.
Nein, also wir setzen hier tatsächlich, ich hatte ja auch schon über die Einschränkung von diesem Anlageuniversum gesprochen. Du hattest es bei Europa 50 gesagt, global sind es 100. Das würde natürlich dann am Ende vielleicht mitunter das Universum auch noch weiter einschränken. Fairerweise je nachdem, welchen ESG-Filter ich da draufsetzen würde. Aber nochmal darauf verwiesen, dass diese Dividenden-ETFs, je nachdem, was ich für ein Investor bin und was meine Kennzahlen sind, ziemlich gute ESG-Ratings bekomme, je nachdem, was mein Datenlieferant ist. Ich hatte vorhin hier zum Beispiel ja MSCI angesprochen, aber das ist nicht die Idee hinter diesen Indizes.
Also Hand aufs Herz, wie sinnvoll ist ein Dividenden-ETF mit ESG-Filter?
Aus meiner Sicht sind ESG-Strategien schon sinnvoll, Jens. Also wenn wir mit Blick nach vorne schauen, Thema Klimawandel vielleicht, gute Unternehmensführung, Good Governance, wenn wir uns die Sozialverträglichkeit von Unternehmen angucken, Thema faire Bezahlung der Mitarbeiter, sind das, glaube ich, schon wichtige Einflussgrößen und Kennzahlen und Kriterien, über die wir hier sprechen. Mein allererstes Investment, als ich damals übrigens zur Börse gegangen war ein Aktienfonds mit einem ESG-Filter drauf. Mhm. Also ich persönlich bin davon überzeugt. In letzter Zeit sehen wir etwas weniger Appetit von ETF-Investoren relativ betrachtet zu den Non-ESG-ETFs nach eben solchen ESG-Filtern. Mhm. Das kann eine Momentaufnahme sein. Wir beobachten das ehrlicherweise jetzt schon seit dem Ausbruch des Russland-Ukraine-Krieges, um es ganz konkret zu nennen. Aber das heißt ja nicht, dass es in der Zukunft nicht auch so sein oder so sein wird. Was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass Investoren bei den ESG-Filtern immer granularer werden. Das heißt, dass die immer ganz genauer anschauen, was ist das eigentlich für ein ESG-Filter? Das macht es komplexer. Ich weiß, wir sprechen hier nicht heute nur über ESG-Strategien. Nee. Aber ESG ist nicht gleich ESG, sage ich immer. Und es gibt dann halt auch solche, die striktere Filter haben und solche, die weniger striktere Filter haben.
Absolut.
Da habe ich heute als ETF-Investor auf jeden Fall eine riesige Auswahl.
Ja, aber jetzt so speziell bei Dividenden-ETFs, da könnte man ja jetzt schon die Kritik anbringen, okay, da kopiere ich mich ja selber, ne? Also beschneide ich mich selber, wenn ich dann ja sage, okay, ESG-Filter, strenger ESG-Filter drauf, mir fällt Rüstung raus, mir fällt fossile Energien raus, die ja trotzdem immer noch ein sehr großer Dividendenzahler-Sektor ist. Mir fällen, was habe ich vergessen, Tabakaktien raus und so. Macht das Sinn oder sagst du dann, ja, nee, also dann würde ich lieber keinen starken ESG-Filter auf Dividenden-ETFs?
Also wenn wir ehrlich sind, der Anteil der Tabakbranche an der Gesamtallokation, Sektorallokation, der ist jetzt nicht so relevant, dass ich das zum Beispiel jetzt groß diskutieren würde, wenn man ehrlich ist. Also stellt sich da auch die Frage, wie groß ist dann deren Auswirkung? Wenn wir ehrlich sind, wir diskutieren im Moment in Europa darüber auf politischer Ebene, aber auch auf Unternehmensebene, auf Branchenebene, im Asset Management, in dem wir uns hier bewegen, darüber, ist Rüstungsindustrie eigentlich nachhaltig? Ja, nein. Und ich finde, das macht es gerade auch, weil du die Rüstungsbranche angesprochen hattest und wir teilweise ja auch in dem Index investiert sind, macht es schwer zu sagen, was ist eigentlich ESG? Am Ende des Tages trifft aber immer der Investor die Entscheidung. Und absolut, der bewertet, ist jetzt dann, kann für ihn Rüstung nachhaltig sein, ja oder nein? Weil man kann argumentieren, logischerweise, es wird ja gerne dann gebracht, ich brauche Rüstung ja auch zur Selbstverteidigung. Und deshalb sind sogar dann mitunter ziemlich strikte frühere ESG-Investoren mittlerweile dabei, diese Kriterien dann interessanterweise aufzuweichen. Mhm. Und du siehst, es ist also ein dynamischer Prozess, über den wir hier gerade sprechen. Mhm. Ich würde sagen, es ist super schwer, das zu verallgemeinern, weil du hast Indizes, ich gebe dir ein Beispiel, US ESG-Indizes. Die haben einen vergleichsweise hohen Tech-Anteil auf der Sektorallokationsebene, mehr als gegenüber der Benchmark klassischerweise. Und wenn du deren Performance in den letzten Jahren dir anschaust, dann wirst du feststellen, die konnten häufiger mal den Mutterindex outperformen. So, und da würde ich dann sagen, dann hat es da vielleicht an der Stelle kein mehr aus Performance-Sicht, also es hat sich teilweise in der Zeitraum dann noch wieder umgedreht, siehe jetzt in dem laufenden Jahr, hat es dann vielleicht nicht groß Sinn gemacht, dann also auf den Energiesektor zu verzichten. Ich würde das so beantworten, ich hatte Versicherungswesen bei uns als wichtige Sektorallokation angesprochen. Du brauchst, und das ist mein Fazit jetzt an der Stelle, du brauchst als Investor vielleicht gar nicht die nicht nachhaltigen Sektoren, um dann eben sowohl eine hohe Dividendenrendite zu bekommen oder eine akzeptable oder erfreuliche oder bessere Kursrendite zu bekommen. Aber es kann natürlich zum Beispiel Auswirkungen haben auf das Thema Risiko, ja, oder Diversifizierung und je nach Zeitraum vielleicht auch, wie gerade angerissen, auf Performance.
Ja. Ich habe jetzt zum Abschluss noch eine Frage, und zwar, das ist so mein Hot Take prinzipiell, du kannst ja mal gucken, ob du da mitgehst oder nicht. Und zwar kann ich ja sagen, als Investor, ich nehme meinen Dividenden-ETF, und du sagtest ja, der funktioniert ja auch zum Vermögensaufbau, und der muss ja, wenn ich mir das überlege, zum Vermögensaufbau nachhaltig so funktionieren, dass ich einen Thesaurierer nehme, die Dividenden wieder angelegt werden. Und das ist ja vor allen Dingen dann interessant oder deshalb interessant, weil ich ja sage, ich habe dann einen geringeren USA-Anteil, ich habe einen geringeren Tech-Anteil, bin viel weniger abhängig davon. Und pack mir die ganze Power-Performance von den Dividenden, die wir ja schon jetzt eben gesehen haben, da rein.
Ja.
Und dann kann ich am Ende mit den Hosenträgern schnalzen und sagen, boah, da habe ich mich aber besser gestellt als alle anderen. Was meinst du?
Genau, also mein Hot-Tech hier an der Stelle ist Thema USA, Länderallokation. Wir hatten vorhin schon länger auch über die Sektorallokation gesprochen. Was dann auffällt, ist, wenn ich mir die Gewichtung angucke, dann auch noch auf Titelebene angucke, also die komplette Diversifizierung mir anschaue, dann können hier Dividendenstrategien einen sehr wertvollen Beitrag, glaube ich, leisten, eine tolle Ergänzung sein, weil ich möchte ja nicht ständig in meinem Portfolio, weil das kostet mich dann am Ende vielleicht Diversifizierung, immer dieselben Titel drin haben.
Ja, klar.
Das gilt für Privatinvestoren wie auch professionelle Investoren, und teilweise können die sich super dann ergänzen. Das ist, glaube ich, schon mal sehr wichtig, und deshalb haben dann Dividendenstrategien auch schon mal auf Diversifizierungs- und Allokationsebene ihre Daseinsberechtigung. Performance hatten wir gerade schon angesprochen. Die Dividenden-ETFs können je nach Assetklasse und Index teilweise dann je nach Zeitraum ja diese Nicht-Dividenden-ETFs und Indizes auch outperformen, wie ich vorhin angerissen hatte. Also müssen kein Nachteil sein auf der Return-Seite, wie es so schön heißt. Und auf der anderen Seite ist für mich noch ganz wichtig, die Dividendeninvestoren und wir Anleger, wir mögen einfach Flexibilität. Deshalb sind zum Beispiel auch ETF-Sparpläne sehr en vogue und beliebt, weil auch da kann ich natürlich mit dem Aufkommen und der Beliebtheit der heutigen Neo-Broker und Online-Broker habe ich viel Flexibilität. Ich habe günstige Kosten, darüber brauchen wir nicht sprechen. Ich kann aber auch dann meine Sparpläne, und das machen viele übrigens auch dann eben mit diesen Dividendenstrategien, Jens, dass die regelmäßig bespart werden, habe ich natürlich Flexibilität auch bei den Beträgen. Ich kann den Betrag runter oder hochsetzen, ich kann mal aussetzen. Ich habe ziemlich viel Flexibilität. Ja. Und diese Flexibilität, die schätzen Anleger auch bei den Dividendenstrategien, wenn wir das mal übersetzen. Weil die größten Dividenden-ETFs, interessanterweise für europäische Dividenden-ETF-Investoren, sind die ausschüttenden Anteilsklassen. Die thesaurierenden Anteilsklassen, die gibt es auch, und wir haben bei Franklin Templeton gerade auch jüngst zwei thesaurierende Anteilsklassen für die angesprochenen Dividenden-ETFs mit Qualitätsfilter auch aufgesetzt und gelistet auf Xetra. Das ist richtig, aber ich möchte häufig als Investor, warum sind diese Ausschütter so beliebt? Die Freiheit haben, die Flexibilität haben, zu entscheiden, was mache ich damit? Lege ich das wieder an? Und dann ist es mir freigestellt, lege ich das an, vielleicht in Tages-, in Festgeld, wenn die Zinsen mal wieder höher sind. Wie gesagt, ich glaube es nicht auf absehbare Zeit und unsere Analysten. Oder gehe ich vielleicht in ganz andere Aktien- oder Anleihenbausteine rein? Oder reinvestiere ich das dann eben in diese Dividendenbausteine? Diese Flexibilität mag ich. Und Mir sagen Beraterinnen und Berater, Kundinnen und Kunden, Investoren, Privatinvestoren und Investoren sagen, es ist psychologisch wichtig, dass sie regelmäßig, quartalsweise, halbjährlich, vielleicht jährlich, diese Ausschüttung sehen in ihrem Depot. Das mögen sie einfach gerne. Und dann, wie gesagt, mögen sie es gerne selber darüber zu entscheiden, wo das Geld dann reinfließt. Stichwort vielleicht dann auch noch Steuerfreibetrag hier an der Stelle ist einigen auch noch natürlich wichtig, die steuerliche Komponente. Ich bin kein Steuerberater, ja an der Stelle ausdrücklich gesagt, aber das spielt vielleicht für den einen oder anderen auch noch rein.
Schließt für mich nur noch eine Frage an, und zwar, dann nehme ich ja, wenn ich die Dividenden, die ja häufig wieder angelegt werden, wir haben ja jetzt gerade darüber gesprochen, das ausführlich ausgeführt, wenn ich die wieder anlege, dann macht ja ein Thesaurierer mehr Sinn, als wenn ich sage, okay, ich vereinnahme die ja erstmal, weil dann habe ich ja auf jeden Fall ein Steuerevent. Das heißt, wenn ich die dann wieder irgendwo reinpacke und sei es jetzt, ich habe Spielgeld in Anführungsstrichen und mache damit Krypto oder so, muss ich die Dividende, die mir dann ja durch die Steuer, muss ich die Rendite, die mir ja sozusagen durch die Steuer geschmälert, wird ja auch immer erst aufholen. Also würde ich ja lieber einen Thesaurierer nehmen, oder?
Genau, also je nach Investor, ne? Also wenn wir über die Privatinvestoren zum Beispiel sprechen, dann mögen die vielleicht Ausschüttungen, weil sie damit den Steuerfreibetrag, von dem ich ja gerade gesprochen habe, vielleicht ausschöpfen können. Ja, also ich habe ja bis zu einem bestimmten Betrag, kann ich das ja dann eben steuerfrei tun. Und über diesen Betrag kommt richtig, zahle ich natürlich dann die Steuern. Und mit einem Thesaurierer hätte ich dann die Freiheit vielleicht dann zu entscheiden, wann das irgendwann ist. Aber machen wir uns nichts vor, früher oder später, wenn ich das Geld natürlich bis zu meinem Lebensende ausgegeben haben möchte, kommt natürlich irgendwann der Fiskus und hält dann natürlich die Hand dann auch drauf.
Ja,
das ist richtig. Es gibt, wie gesagt, auch professionelle Investoren, die in diese ausschüttenden Anteilsklassen bewusst auch reingehen, weil auch die möchten, dass deren Kunden regelmäßige Ausschüttungen sehen. Das ist also, wie ich gesagt hatte, vor allem dann ein psychologischer Effekt aus meiner Sicht.
Ja. Ich habe jetzt noch die vorletzte Frage, wenn man so will, und zwar, was macht Franklin Templeton jetzt als nächstes? Was kriegen wir an vielleicht neuen Produkten? Gibt es dann vielleicht doch den super hart ESG-gefilterten Dividenden-ETF oder was ist da los? Was gibt's? Worauf können wir uns einstellen?
Also wir sind schon auf der Dividendenseite, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Wir hatten über die wichtigsten Regionen, über global, über Europa und die USA ja gesprochen. Was wir aber demnächst auch nochmal machen werden, ist, dass wir auch tatsächlich eine weitere Dividendenstrategie launchen werden. Mhm. Ich möchte jetzt oder kann da noch nicht zu viel versprechen, in welche Richtung es geht. Was wir aber grundsätzlich machen werden, ist als ETF-Anbieter eines der neuen Buzzwords im ETF-Bereich, Jens, ist, ihr habt ja auch schon zuletzt darüber gesprochen, das Thema aktive ETFs. Ja. Hier werden wir auf jeden Fall uns nochmal verstärken, den Bereich nochmal ausbauen in nächster Zeit. Das wird nicht mehr allzu lange dauern. Von daher kann ich es dann auch schon mal verkünden. Ich glaube, das ist, weil im Moment in dem Bereich so viel Bewegung im ETF-Segment zu beobachten ist, sicherlich auch keine Überraschung. Vor allem nebenbei bemerkt, weil wir da auch einer der ersten ETF-Anbieter in Deutschland und in Europa tatsächlich waren. Das heißt auf beiden Seiten. Einmal die Dividendenseite, die werden wir nochmal ausbauen, weil wir da eben auch so starkes Interesse in Europa sehen von Investoren und dann auch nochmal das Thema aktive ETFs.
Und abschließende Frage, wenn du jetzt bisschen in die Zukunft blickst oder so, was könnte man sagen, was so der größte Irrtum von Anlegern sein könnte jetzt 5 Jahre nach vorne geblickt, also den Anlegerirrtum über Dividenden?
Genau, also wir hatten ja schon über einige Irrtümer gesprochen und geht auch einher mit deinem Hot Take beispielsweise. Ich glaube, was ein Irrtum ist oder ein Mythos ist, dass wenn ich in Dividendenstrategien investiere, dann habe ich nur die Income, die Dividendenseite und verzichte, weil es ein langweiliges Aktieninvestment ist, verzichte ich vielleicht auf das Kurspotenzial. Mhm. Wir hatten vorhin den Chart gesehen mit Blick auf den MSCI Europe. Wir können uns auch den Franklin European Quality Dividend ETF anschauen, der hat über die letzten 5 Jahre über 80% Return erwirtschaftet oder gesehen, kumuliert, genau. Das heißt, das ist alles aber, glaube ich, nicht langweilig und auch nicht dann zulasten der Performance. Also ich glaube, das ist ein Irrtum oder auch, dass ich damit vielleicht gegenüber Zinserträgen, du hattest vorhin die niedrig oder die die Zinsphase, das aktuelle Niedrigzinsumfeld, ich hatte es auch angesprochen, ja, adressiert, dass ich gegenüber vielleicht Tages- und Festgeldern mit Blick auf die Dividendenkomponente hier nicht etwas mehr rausholen kann. Wir haben jetzt über einen langen Zeitraum gesehen, wenn ich mit meinem Vater spreche, Jens, der zu welchen Konditionen der zum Beispiel seine Immobilie abbezahlen musste, finanzieren musste, dann steckte mein Vater wirklich in einer Hochzinsphase. Erleben wir diese Hochzinsphase vielleicht mit teilweise zweistelligen Zinsen in naher Zukunft? Ich weiß es nicht. Ob dann vielleicht mit Blick auch auf Inflation, Tages- und Festgelder das Instrument der Wahl sind, weiß ich auch nicht. Das ist mit Sicherheit auch bei den Privatinvestoren so. Die haben da ihre Fragezeichen und auch eines, wie gesagt, der Argumente gewesen, dann in Dividendenstrategien zu investieren.
Ja, sehr schön. Persönliches Abschlusswort, nochmal ein starkes, starke Ansprache und Zusprache für Dividenden-ETFs. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Martin. Dann hoffe ich auf eine baldige Wiederholung, dann, wenn die neuen Produkte spätestens da sind.
Sehr gerne und vielen Dank auch von meiner Seite, Jens. Danke.
Ja, liebe extra ETF-Community, das war's schon wieder für diese Woche mit unserem Talkformat. Zu Gast waren Martin Bechtloff, Vice President ETF Distribution bei Franklin Templeton. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn dem so ist, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und kommentiert fleißig bei uns in der Kommentarspalte. Da freue ich mich schon drauf. Bleibt dabei, aber bitte fair und unterstützt euch gegenseitig mit eurem finanziellen Wissen, so wie wir es hier bei Extra ETF auch tun. Bis zur nächsten Woche dann. Tschüss.